Meine Damen und Herren, wenn ich es nicht vergesse, und heute habe ich es vergessen, mache ich mir gewöhnlich eine Notiz, bis wohin ich eigentlich in der letzten Stunde gekommen bin. Heute habe ich es nicht getan. Infolgedessen weiß ich nicht, ob ich einige der die historische Situation illustrierenden Anekdoten schon erzählt habe oder ob ich sie nicht erzählt habe. Habe ich Ihnen beispielsweise schon erzählt, den Bericht von Herodot über die Entdeckung des Kaps der guten Hoffnung? Nein, habe ich nicht. Na gut, gut. Denn wenn man nicht heute davon spricht, wie die, das Weltall entdeckt worden ist, das heißt, wie man allmählich realistische Vorstellungen über das Weltall hin bekommen hat, so darf man nicht vergessen, zu gleicher Zeit, damit es Ihnen ein bisschen anschaulich wird, Ihnen zugleich zu erzählen, auf welch, wie und mit welchen intellektuellen Schwierigkeiten die Erde entdeckt worden ist. Denn was wir in der klassischen Tradition gewöhnlich nur zu hören bekommen, ist, wie es um Griechenland herum aussah, Rom und dann Tartessos. Das heißt, das ging schon weit, weit weg von der eigentlichen Kultur. Tartessos lag dort, wo heutzutage ungefähr Marseille liegt. Und das war, wie gesagt, von Rom oder noch mehr von Griechenland aus gesehen, schon die allerfernste Ferne. Es gibt zwar dann, es entwickelte sich zwar sehr schnell auch eine Tradition von kühnen Seefahrern, die durch die Tore des Herkules hindurchgefahren waren und von da aus da entweder nach Norden oder nach Süden gefahren waren. Und da gab es also vage Berichte darüber, wie es eigentlich im Norden, also England, Schottland, Irland und so weiter aussah. Andere Berichte aber, die viel lebhafter waren, nämlich die Karthager, unternahmen sehr bald Reisen nach dem Süden und sind sehr weit gekommen. Schließlich sind sie so weit gekommen, dass eine Expedition, die verschollen war, eines Tages wieder auftauchte. Sie waren durch die Tore des Herkules in den Atlantik herausgefahren. 3 Jahre später, man vergaß sie völlig, 3 Jahre hörte man nichts von ihnen. Und dann tauchten sie plötzlich in sehr zerlumpter Verfassung im Roten Meer wieder auf. Sie mussten also um die Erde herumgefahren sein und die Geschichten, die man da über sie erzählte, waren, ja, nee, irgendwie glaubte man da nicht, was sie erzählten. Denn sie erzählten also beispielsweise, ja, je weiter man nach Süden fährt, desto heißer wird es und schließlich wird es eben so heiß, dass das Pech, das die Schiffsplanken zusammenhält, fängt zu schmelzen und da tauchen dann also Ungeheuer, Seeschlangen auf und Meermädchen. Und das hat man gesagt, naja, das wird ja wohl so sein. Und Seeschlangen, warum soll es keine Seeschlangen geben? Und Seejungfrauen? Ebenfalls. Dann aber erzählten sie etwas. Nämlich, sie erzählten, und das konnten sie sich bei den damaligen geografischen Vorstellungen keineswegs aus den Fingern gesogen haben, wenn man ganz nach Süden kommt, ehe man wieder nach Norden fahren kann, da ist man an einer Stelle, wo mittags die Sonne im Norden steht. Und da hieß es aber, das ist zu viel. Wir glauben euch alles. Wir glauben euch die Seeschlangen, wir glauben euch den Nixon. Aber dass die Sonne am Mittag im Norden steht, also das, hört mal, da habt ihr zu sehr aufgeschnitten. Wie ihr ins Rote Meer gekommen seid, wahrscheinlich habt ihr Schiffbruch erlitten und seid durch die afrikanische Wüste herübergewandert, dabei hat man euch nicht erwischt und dann habt ihr euch da ein neues Schiff gebaut und dann habt ihr behauptet, ihr seid unten herumgefahren. Aber die Tatsache, dass ihr sowas Unmögliches behauptet, die Sonne könnte im Norden, mittags im Norden gestehen haben, nein. Und das wurde auch bei Herodot berichtet. Er berichtet von dieser Reise der Karthager und berichtet auch davon, dass die unmöglichen Bericht geliefert hätten, die Sonne hätte mittags im Norden gestehen und Herodot fügt ins Kopfschütteln hinzu, das kann ich nicht glauben. Das kann nicht stimmen. Aber das Ironische in der Situation ist, dass gerade das uns heute davon überzeugt, die Leute sind wirklich unten um das Kap der Guten Hoffnung herumgefahren, denn das hätte man sich eben bei den damaligen geografischen Vorstellungen ganz bestimmt nicht aus den Fingern gesaugt. Das haben die Leute bloß berichtet. Das ist der Fall. Wenn man so weit nach Süden fährt, steht die Sonne, kommt die Sonne gar nicht mehr nach dem Süden zu, die geht dann im Norden mittags an uns vorbei. Ich habe Ihnen diese Geschichte deswegen erzählt, weil bei der Entdeckung des Weltalls es merkwürdig durcheinander geht, nämlich erstens die Entdeckung der Erde selbst, die im Mittelalter teilweise, ja, da war noch niemand, dort war noch niemand gewesen und da konnte man nicht die Geschichte erzählen von dem Diamantberg, der aus einem einzigen riesigen Diamanten bestand, wobei sich übrigens die reizende Illustration daran anschloss, gerade an diese Sage vom Diamantberg, was ist die Ewigkeit? Die Antwort dazu war, alle 1000 Jahre kommt ein Vöglein und wächst seinen Schnabel an dem Diamantberg. Wenn dieser Berg abgewetzt sein wird, durch dieses Vögeln, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit verflossen. Diese Geschichte hat mir immer besonders gut gefallen. Mathematisch ist sie natürlich falsch, denn Ewigkeit setzt sie überhaupt nicht aus Bruchteilen zusammen. Mögen diese Bruchteile also auch Milliarden sein. Die Addition von einer Milliarden Jahren bringt uns der Ewigkeit nicht näher als das nächste halbe Jahr es tut. Das erzähle ich Ihnen deswegen, weil die Entdeckung des Weltalls eine merkwürdige Mischung ist. Teilweise griff man schon vor und spekulierte über das Universum, das, was man damals als Universum betrachtete, nämlich das Sonnensystem. Und auf der anderen Seite lebte man auf einem Planeten, von dem erst ein winziges Stückchen entdeckt war und wo man sich zusammen spekulierte, wie denn eigentlich der Teil aussehen müsste, von dem man noch nichts wusste. Also beispielsweise das Symmetriegefühl lehrte die Antiken, wenn es the Gades of Hercules, die Tore des Herkules im Westen gäbe, dann müsse es aus Symmetriegründen weit draußen im Indischen Ozean auch die entsprechenden Tore im Osten geben. Und die, es gibt Weltkarten aus dieser Zeit, in der man sieht, man glaubte allmählich, also das stimmte doch mit dem Kap der guten Hoffnung, dass da irgendwie die Südspitze von Afrika herumgebogen war nach Osten und dass von den malaiischen Inseln her ebenfalls eine riesige Landzunge sich nach Süden bewegte und dass die dann irgendwo da, so genau kommt es ja nicht drauf an, zusammenkam und dass es da ebenfalls ein Tor gab, das ebenfalls herausführte in das Jenseits und das Jenseits, ja, da war eben die Idee am stärksten, dass sich um das Ganze herum ein riesiger Wassergürtel, der Okeanos, zog. Und jenseits ist, der war wahrscheinlich, dieser Okeanos war wahrscheinlich unendlich. Das heißt, man konnte entweder durch die östlichen oder durch die westlichen Tore aus der irdischen Welt herausfahren. Der Okeanos, das war, ja teilweise musste es ja wohl etwas Irdisches sein, insofern als man eben heraussegeln konnte es. Auf der anderen Seite wurde das Heraussegeln in ein Jenseits mit schrecklichen Strafen bestraft, wenn diejenigen von ihnen, die göttliche Komödie von Dante gelesen haben, wissen beispielsweise, da wird berichtet über eine der verschiedenen Galerien der Hölle, in der die Leute kamen je nach der Schwere ihrer Verfehlungen, dass Odysseus in der Hölle war, nämlich deswegen und in der Hölle der bösen Ratgeber. Der Rat der Menschen, den Menschen in diesem Falle der Besatzung seines Schiffes, einen Rat gegeben hatte, nämlich hinauszufahren und immer weiter hinauszufahren durch die Tore des Herkules in jenen merkwürdige Dimension, die halb irdisch war und halb dann eben ins Überirdische überging, in das Reich des Okeanos. Zu gleicher Zeit aber, während man also keineswegs bereits einen gesicherten Fuß sozusagen auf der Erde hatte, ging offenkundig nicht bloß im Wasser, sondern auch in der Luft schwärmte es da von allerhand Geistern, Gespenstern, Hexen. Und das ging eben so weit, dass zu einer Zeit, wo auf der einen Seite noch schon ganz nüchtern Astronomie getroffen wurde, auf der anderen Seite der Hexenglauben noch grassierte. Es wird Ihnen Sie wahrscheinlich schockieren, wenn ich Ihnen sage, dass die letzte Hexe, soweit man also es weiß, in St. Gallen in der Schweiz verbrannt worden ist, so ungefähr zwischen 1810 und 1820. Also noch gar nicht so lange her. Und das passiert, genau diese Situation begegnete Kepler, den ich in der vorigen Stunde bereits erwähnt habe, den Entdecker der ersten Planetengesetze. Er war zu der Zeit, von der ich jetzt sprechen will, in einer Stellung bei Tycho de Brahe. Tycho de Brahe war ein Däne, der der Einladung von Kaiser Rudolf gefolgt war und ein Observatorium errichtet hatte in Prag oder in der Nähe von Prag. Und Kepler auf seinen Wunsch, weil er wusste, dort wurde ganz hervorragende Beobachtungs, Arbeit geleistet und es war Kepler ganz klar, wenn wir wissen wollen, was eigentlich die Planeten sind und denn Götter, ja, das hat die Antike gesagt, das sind Götter. Da müssen wir wissen, wie sie sich benehmen, das heißt, wir müssen ihre Bahnen kennen. Die Bahnen konnte man ja aber nur kennenlernen durch minutiöse Beobachtung der Stellen der Planeten am Himmel. Und so erreichte er es, dass er mit Tycho de Brahe, der damals unbestritten der beste Beobachter in Europa war, liiert wurde. Und wie er dahin kam, stellte er fest, dass einer der Assistenten von Tycho de Brahe gerade mit Mars-Beobachtung beschäftigt war und versuchte aus Mars-Beobachten ungefähr die Bahn des Mars am Himmel festzustellen. Er nahm sich diesen Arbeiten an und der junge Assistent, der daran schon gearbeitet hatte, war wohl ein guter Beobachter, sonst hätte ihn Tycho de Brahe nicht angestellt, aber mathematisch nicht so begabt. Und Kepler versuchte, aus den Beobachtungen dieses Assistenten die Gesetze der Marsbahn zu errechnen, was ihm aber nicht ohne weiteres glückte. Und während er noch bei dieser Arbeit war, wurde er plötzlich nach Tübingen, wo seine Mutter wohnte, gerufen, weil seine Mutter in Tübingen in den Kerker geworfen worden war, unter der Anklage, sie sei eine Hexe, was meist dazu dazu führte, dass die Betreffenden von der Inquisition zum Scheiterhaufen verurteilt waren und auf diese Weise Elende umkamen. Kepler machte sich sofort auf die Reise nach Tübingen, kam dort noch bei Zeiten an, um, da er die notwendige Wortgewandtheit hatte, die seine Mutter natürlich nicht besaß, den Richtern klarzumachen, dass das, was sie gesagt hätte, ja, das wäre eben, sie hätte das völlig falsch verstanden, das sei so und so und so. Und er als der Gelehrte, dessen Ruf damals schon ziemlich unantastbar war, könnte das sofort richtigstellen und die Herren würden doch einsehen, dass die Frau das und das völlig missverstanden hätte. Und so brachte er es tatsächlich fertig, durch seine Wortgewandtheit sie aus dem Kerker wieder zu befreien. Und dann fuhr er zurück nach Prag und arbeitete weiter an den Berechnung der Planetenbahn. Er ging von der und nun müssen Sie Folgendes sich vorstellen. Wir wissen heute also, es gibt die inneren Planeten, den Merkur und den Venus und die Venus. Dann gibt es den Mond, dessen Zentrum der Gravitation die Erde ist. Und dann gibt es die äußeren Planeten von Mars angefangen bis zum Saturn. Damals ging es noch nicht weiter. Mehr war noch nicht entdeckt. Und wenn Sie etwas lesen von den sieben Planeten, den sieben Wandelkörpern, ist da immer gemeint Folgendes: der Mars, die Venus, der Mond, die Sonne, der Mars kommt erst nach der Sonne, erst die Sonne, dann der Mars, dann der Jupiter und dann der Saturn. Das macht die uns bekannten Planeten zusammengezählt mit der Sonne und dem Mond gerade die heilige Zahl 7. Sie war deswegen heilig, weil offenkundig der liebe Gott, als er die Welt geschafft hat, hat er die Welt eben mit 7 Wandelkörpern geschaffen. Und weil sie eine Werk Gottes war, war die infolgedessen die Zahl 7 heilig und sie kam dann, kehrte dann wieder und wurde bestätigt auch daran an den 7 Wochentagen und bei anderen Gelegenheiten, auch sobald die Zahl 7 auftauchte, aha, hier ist etwas, was zu der ursprünglichen Schöpfung Gottes gehörte. Nun, aus den Beobachtungen, die Kepler machte und auch späteren Beobachtungen, gelang es ihm schließlich, 2 von seinen 3 Planetengesetzen zu formulieren, nämlich erstens die Bahn der Planeten sind Ellipsen um die Sonne, worauf die Traditionalisten sofort sagten, das stimmt nicht, denn im Himmel oben ist alles vollkommen und die Ellipse ist keine vollkommene Kurve. Die einzige vollkommene Kurve ist der Kreis. Kepler aber blieb dabei und entdeckte sehr bald das zweite Gesetz. Der Radiusvektor beschreibt in gleichen Zeiten gleiche Flächen. Wissen Sie, wer weiß nicht, was ein Radiusvektor ist? Also, wenn wir annehmen, ist eine Planetenbahn, das erste Gesetz, Keplersche Gesetz, definierte, also die Bahn der Planeten sind Ellipsen, in deren einen Brennpunkt die Sonne steht. Dann gilt als eins der Gesetze, da man nämlich schon festgestellt hatte, die Planeten benahmen sich ja merkwürdig. Sie benahmen sich insofern nämlich merkwürdig, als sie mal langsam liefen und mal schnell liefen. Und dann sagte er, ja, du liebe Himmel, warum diese dauernde Änderung der Geschwindigkeit? Und Kepler sagte, ja, eine solche Änderung der Geschwindigkeit würde nicht stattfinden, wenn die Planeten in der Tat im Kreise gingen. Sie gehen aber nicht im Kreise, sie laufen in Ellipsen. Und in einem, in dem Brennpunkt der einen Ellipse, ist sehr schlecht gezeichnet von mir, aber es steht die Sonne. Nun kann man eine ideale Linie ziehen. Von der Sonne hin zu der Stelle, wo der Planet gerade ist. Hier ist der Planet. Diese Linie nennt man den Radiusvektor. Wenn jetzt, und nun sagte Kepler, das Gesetz, nachdem die Planeten sich bewegen, ist gar nicht willkürlich, sondern es läuft nach den allgemeinen, damals schon ziemlich bekannten ballistischen Gesetzen, der Radiusvektor beschreibt in gleichen Zeiten gleiche Strecken. Von hier nach hier beispielsweise. Die Zeit, die ihr braucht, um von hier zu kommen, ist eine gewisse Zeit. Und dann später geht der Radiusvektor so. Jetzt ist die Frage, wenn er von hier bis zu hier so viel Zeit gebraucht hat und bei gleichen Zeiten gleiche Strecken oder gleiche Flächen zurücklegt, wird er natürlich hier dann um die gleiche Strecke die gleiche Fläche zu bedecken viel weniger sein. Folglich läuft er hier langsamer, als er hier läuft. Denn der Radiusvektor, wie gesagt, bestreicht in gleichen Zeiten die gleiche Fläche. Folglich müssen Sie hier nicht sich danach fragen, wie schnell geht er hier, sondern ist diese Fläche hier flächengleich mit der. Und danach richtet sich die Geschwindigkeit. Aber Kepler stellte fest, dass diese zwei Gesetze nicht ausreichten, um die Planetenbahn zu beschreiben. Das erste Gesetz, die Bahn der Planeten sind Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht, und das zweite Gesetz, der Radiusvektor, beschreibt in gleichen Zeiten gleiche Flächen. Da Kepler aber ein geborener Mathematiker war, sagte er sich sofort, da muss es doch ein drittes Gesetz geben, das in dem die gesamte Umlaufzeit in irgendeinem Verhältnis zur, da die Entfernung ja dauernd wechselt, hier ist Planet näher der Sonne, hier ist, wenn man einen Radiusvektor von hier nach hier geht, aber ist er weiter, da muss es doch auch da noch ein Gesetz geben, und rechnete nach. Und da nehmen wir mal an, das ist so und so viel, und rechnete nach und stellte fest, das stimmt nicht. Das heißt, es gab da kein Gesetz. Er machte diese, hören Sie mal, ich habe es mir aufgeschrieben. Im Jahre 1618 machte er eine Berechnung und stellte fest, das stimmte nicht. Als geborener Mathematiker sagte er, aber hier muss ein Zusammenhang bestehen, und wiederholte später diese Rechnung im Mai, am 15. Mai de facto 1680, und fand dabei aus, er hatte sich verrechnet. Es stimmte. Also, und kam auf diese Weise auf das dritte Keplersche Gesetz, die Quadratzahlen der Umlaufzeiten verhalten sich zueinander wie die Kuben ihrer mittleren Entfernung. Und diesmal stimmte es, und damit waren die drei Gesetze gefunden, mit denen der Lauf der Planeten vorausgesagt werden konnte. Und mit diesen Gesetzen stimmte es jetzt. Da konnte man, während man vorher gesagt hatte, der Lauf der Planeten ist willkürlich, ist unbegreiflich, denn er war natürlich, wenn Sie mit bloßem Auge sich das ansehen, dann entdecken Sie, dass da eine scheinbare Willkür drin steckt, nämlich, wenn Sie vergleichen, sagen wir mal, die Umlaufzeit des Mars um die Sonne, diejenigen, die den schönen Roman von Kotlaswitz gelesen haben, die werden nie mehr vergessen, dass der Mars 2 Jahre braucht, um die Sonne herumzulaufen. Zur selben Zeit läuft die Erde aber in einem Jahr herum. Folglich muss wenn Sie die Orte am Himmel vergleichen, die jedes Jahr die Erde den Mars einmal überholen. Und wenn Sie weiter den ja schon in der Antike bekannten Jupiter und Saturn vergleichen, im Saturn ist, glaube ich, der braucht 80 Jahre, um herauf zu laufen. Da wird der Saturn natürlich dann alle Armsichel tritt er auf an dieser Stelle. Nächstes Jahr, wenn die Erde wieder herumkommt, steht er immer noch ein bisschen weiter, aber nicht viel weiter. Und da wird sich optisch natürlich Folgendes ergeben, wenn die Erde sich dem Saturn nähert, wird man ihn da am Himmel sehen. Dann zieht aber die Erde an ihm vorbei, infolgedessen wird der Saturn, der in gleiche Richtung natürlich läuft, trotzdem so erscheinen, ach, jetzt ist er nach zurückgekommen, jetzt sehe ich ihn plötzlich auf dieser Seite. Das heißt, die anderen Planeten werden scheinbar willkürliche Schleifen bilden. Mal sieht man sie da im Himmel, dann plötzlich sieht man sie hier, dann gehen sie wieder zurück in der Richtung, dass man sich sagt, ja du lieber Himmel, nach welchem Gesetz gehen die eigentlich vorwärts? Und das wurde zuerst festgestellt, die erste Berechnung dafür wurden von Kepler gemacht. Kepler hat aber trotzdem, das war zwar nicht mehr Mittelalter, aber das war die Übergangszeit zwischen 1616, 1618, zwischen Mittelalter und Neuzeit, und Kepler war keineswegs davon überzeugt, dass das Jenseits nicht schon irgendwo beginnt, da oben, ja, wie weit oben, ja, das ist eine andere Frage. Und er schrieb damals ein Buch, Mysterium Cosmographicum, das erhalten ist, und ich zitiere aus ihm, das mittelalterliche Latein ist hier ins Deutsche übersetzt. Ich glaube, dass die Ursachen für die meisten Dinge in der Welt aus der Liebe Gottes zu den Menschen hergeleitet werden können. Sicherlich wird es niemand bestreiten wollen, dass Gott bei der Ausschmückung der Wohnstätte der Welt immer wieder an ihre künftigen Bewohner, nämlich die Menschen, gedacht hat. Den Zweck der Welt und jeglicher Geschöpfe ist der Mensch. Der letzte Satz. Finis enim et mundi et omnis creationem homo est. Das letzte Ziel des Universums und der ganzen Schöpfung, frei übersetzt jetzt, ist der Mensch. Infolgedessen, alle astronomischen Gesetze, die entdeckt wurden, mussten seiner Auffassung hinein in ein religiöses Weltbild passen, denn die Welt war ja durchsetzt, auf der einen Seite teilweise von physikalischen Gesetzen regiert, aber auf der anderen Seite eben durchsetzt durch spirituelle Kräfte, durch Geister, durch Gespenster. Denken Sie beispielsweise an die Erlkönigs Gedicht, wer reitet so spät durch Nacht und Wind, wo sie, auf der einen Seite haben sie den Vater, der das ängstliche Kind immer beruhigt, denn das Kind angstvoll füttert, mein Vater, hörst du nicht, was Erlkönig mir leise verspricht? Und der Vater immer sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind. In dürren Blättern säuselt der Wind. Da haben Sie also auf der einen Seite die mystische Interpretation der Wirklichkeit und auf der anderen Seite die, das ist nichts weiter, was das Geräusch, was du hörst, das ist eben der Wind, der mit den Blättern spielt. Aber, denken Sie gerade an diesem Gedicht, selbst bei dem Vater, der auf der einen Seite dauernd beruhigend eine natürliche Erklärung anführt, mein Kind, ich sehe es genau, Es scheinen die alten Weiden so grau, während das Kind in Fieberfantasien, da er Erlkönigs Töchter sieht. Das Gedicht endet aber damit, und damit sehen Sie, wie hier eine seelische Situation beschrieben wird, die ganz labil ist. Auf der einen Seite, das hat alles seine natürlichen Ursachen, und am anderen, dann endet das Gedicht: mein Vater, jetzt fasst er mich an. Erlkönig hat mir ein Leid getan. Und jetzt plötzlich dem Vater Grausitz. Er reitet geschwind. Er hält in den Armen das ächzende Kind. Erreicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen, das Kind war tot. Sie sehen, wie schließlich dem Vater doch plötzlich es geht nicht ganz ohne, weil es bleibt immer ein Rest von Mystik, ein Rest von Unerklärbarkeit übrig, und der sich dann also auch im letzten Moment bei dem Vater durchsetzt. Es muss doch etwas daran gewesen sein, sonst wäre mir das Kind ja nicht in den Armen gestorben, dem Vater Grausitz. Und diese Mischung zwischen Glauben ans Übersinnliche und auf der anderen Seite bereits Entdeckung mathematischer Gesetze, wo nichts Übersinnliches zu erklären übrig bleibt. Diese Menschen damals haben unter diesem doppelten Eindruck gelebt. Ja? Das mag zwar so und so zu erklären sein, aber auf der anderen Seite, und das hat sich durch und das hat sie erhalten, schließlich eben nur noch in der Form, in der es bei Goethe im Gedicht vorkommt. Es ist ein Mythologie, es ist ein Märchen. Zu der Zeit aber damals war das nicht so. Man fuhr eben wirklich aus der Welt heraus. Ein klassisches Beispiel ist dafür, Sie haben doch sicher alle den Film gesehen, The Mutiny of the Bounty, mit in der Hauptrolle des Kapitän Bligh, mit Charles Laughton, wo die Meuterer buchstäblich das Gefühl hatten, wie sie den Kapitän aus dem Schiff heraussetzten, und dann segelten sie einfach tiefer in die Südsee herein, da war noch niemand gewesen, und verschwanden. Und blieben verschwunden eben dann, bis dass die kleine Insel Pitcairn, wo sie sich zurückgezogen hatten, ich glaube 30 Jahre oder so später, entdeckt wurde, und wo noch nur noch die jüngeren Leute aus der Mutiny-Zeit übrig geblieben waren. Und es für die ein Schock war, und sind wir doch in derselben Welt wieder nicht. Die hatten das Gefühl, wie sie dann weiter nach Süden segelten, sie segelten eben, es wird immer unwirklicher. Wir sind immer weiter entfernt von dem Area, in dem Menschen wohnen und ist eigentlich wo bewohnbar ist für Menschen, bis dann so auf diese Weise allmählich durch weitere Entdeckungsfahrten schließlich der ganze Globus entdeckt wurde, aber das geschah, wie gesagt, erst im relativ späten 19. Jahrhundert. Bis dann die älteren Globen, die gemacht worden sind, enthalten zwar eine annähernd richtige Darstellung des Bereiches der antiken Kulturen, aber sobald man da herauskam und vor allem sobald man auf der einen Seite durch die Tore des Herkules fuhr, kam man doch irgendwie aus dem eigentlichen irdischen Bereich hinaus, was Sie können sehen, daraus hervorging, dass wie schließlich durch Kolumbus und schon vorher durch die Wikinger die nordamerikanischen Indianer, oder besser sagen wir die karibischen Indianer, der erste Kontakt fand ja in der Karibik statt, stattfanden. Auf der anderen Seite aber schon seit Jahrhunderten ein Karawanenverkehr zwischen der klassischen Antike und China stattgefunden hatte, hat niemand jemals bei den Reisen von Marco Polo und anderen, die nach Osten führt, jemals daran gezweifelt, dass die Menschen, auf die man da traf, dass das eben Menschen waren. Während wie die Franziskaner und Dominikaner Mönche auf die karibischen Indianer trafen, brach ein erbitterter Streit raus, sind diese Wesen hier, diese zweibeinigen Wesen, die ein unverständliches Kauderwelsch sprachen, sind das Menschen oder nicht? Das wurde durchaus als problematisch betrachtet. Woraus Sie sehen können, dass die Frage, ja, wo fängt eigentlich das Jenseits an? Und wo ist noch diesseits? In der Interpretation der Welt bis in die Gegenwart eine enorme Rolle gespielt hat und de facto heute in der mathematischen Analyse von gewissen Computerproblemen, werden Sie sehen, dass das Problem des Diesseits und des Jenseits immer noch existiert. Und zwar existiert allerdings in ganz einer neuen Form, in der Form, wie es von Leibniz formuliert worden ist. Sie wissen, Leibniz ist der Schöpfer der Monadenlehre. Und eine Monade ist das, was wir, wenn wir mythologisch reden wollten, als Seele betrachten wollen. Das heißt, das ist ein uns in der Welt begegnender metaphysischer Ort, wo wir nicht hin können. Ich kann nicht in die Seele eines Dus hinein. Ich bleibe da grundsätzlich ausgeschlossen. Und das geht dem Du aber ebenso. Das Du kann nicht in mein Ich hinein. Wie Leibniz es formuliert hat, die Monaden haben keine Fenster. Aber dieselbe Monadologie, die das sagt, sagt auch Folgendes. Und Leibniz ist sehr besorgt, dass das ja nicht vergessen wird. Hören Sie, wo habe ich es? Ich möchte Ihnen die Stelle gerne genau vorlesen.